Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einem neuen Abschnitt unserer kleinen Katechese zum Thema Taufe. Und wir versprechen es hoch und heilig, heute geht es um die Taufe. Nicht um die Taufe Jesu, sondern tatsächlich um die, die Jesus seiner ganzen Kirche, allen Christen auf der Welt aufgetragen hat, zu spenden seit 2000 Jahren. Mein Name ist Justus Geilhufe, ich bin verbunden mit Nina Heeremann und jetzt ist schon spannend, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, noch in Jerusalem erreiche ich sie oder...
Ja. Ja, ich bin noch in Jerusalem.
Und ich weiß aber, wir mussten ein paar Mal verschieben und für mich ist es der vorletzte Tag im Dienst. Ich habe heute Abend Gottesdienst, morgen die Vormittagsgottesdienste und dann fahre ich mit meinem Sohn in den Urlaub, bevor wir dann uns als Familie treffen. Und ich weiß, dass Nina Heeremann auch jetzt eine Zeit lang nicht so richtig erreichbar ist. Auch weil Sie in den Urlaub fahren oder was haben Sie
vor? Nein, schön wär's. Bei mir ist es genau andersrum. Also es ist nicht in dem Sinne andersrum, dass ich jetzt Urlaub gehabt hätte und in den Urlaub starte. Ich war ja, wie wir schon besprochen haben, hier, um zu arbeiten an dem Buch Esther. Aber leider hatte ich diesen Sommer eigentlich keinen Urlaub, außer diese sehr spannende Woche in Marokko. Ich muss schon wieder zurück in die Staaten, weil bei uns beginnt ja das Semester schon Mitte August. In zwei Wochen beginnt schon die Orientierung für die neuen Studenten, die neuen Professoren. Und ja, ich mache jetzt einen kurzen Zwischenstopp bei meinen Eltern, wirklich nur zwei Tage, und fliege dann zurück nach Kalifornien, wo es dann losgeht mit der Semestervorbereitung. Und wenn diese Folge erscheint, dann werden wir schon beide wissen, ob ich es geschafft habe. Aber heute ist der 25. Juli.
Und was es kam geschafft, die Semestervorbereitung?
Oder ja, hier rauszukommen. Ach so. Genau, weil wir gerade sowohl die Amerikaner als auch die Deutschen Botschaften von der Botschaft bekommen, die sagen, es könnte sein, dass in den nächsten Tagen der Luftraum zugeht.
Ja, vor zwei Tagen haben die Houthis wieder angefangen und jetzt scheint es so, oder schauen wir mal, wie das wird, aber jetzt scheint es so zu sein, dass der Iran es wahrscheinlich hinkriegt, nicht nur die Straße von Hormuz, sondern auch die zweite Meerenge zwischen, was ist das dann, zwischen Ägypten und Somaliland und Saudi-Arabien und dem Jemen zu blockieren, was, glaube ich, dann insgesamt 50% des weltweiten Handels im Grunde zum Stillstand bringt. Also lieber jetzt nochmal tanken, um wenigstens noch in den Urlaub zu kommen. Wir sind am Ende des Julis. Genau, und deutsche Studenten, ich habe noch einen Praktikanten, der Mitte September erst kommt, weil sein Semester erst Mitte Oktober wieder beginnt. Also bei uns sind das tatsächlich ganz andere Einteilungen des Jahres. Ja. Ach, ja. Okay. Also die letzten Tage im Heiligen Land.
Ja, genau. So Gott will, bis Donnerstag. Ich meine, ich hätte jetzt nichts gegen eine Verlängerung, aber ich fürchte, mein Rektor hätte was dagegen, wenn ich nicht zum Vorlesungsbeginn auf der Matte stehe.
Ja, schön. Dann ein paar gute letzte Tage in Israel.
Und, danke.
Wir steigen heute ein in die Frage, was ist unsere Taufe? Und warum bin ich so getrieben und voller Lust und Freude, hier, wo so viele nicht getauft sind, andere zu taufen? Mache ich das irgendwie aus persönlichem Ehrgeiz, weil ich irgendwie so Punkte sammeln möchte? Oder verbindet jemanden wie Nina Heeremann, die selber gar nicht tauft, mich und sozusagen Christen auf der ganzen Welt etwas ganz anderes? Ist das die Sorge um die Seelen der Menschen? Ist das die Sorge, dass die Kirche ganz klein wird? Ist das die Sorge, dass, wenn wir keine Mitglieder haben, das Geld knapp werden könnte? All diese Fragen stehen ja irgendwie im Raum. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, irgendwie einen Teil dieser Fragen beantworten wir irgendwie zum Stück, glaube ich, jetzt automatisch doch etwas schnell mit Ja oder zumindest auch Ja. Aber das verblendet natürlich den ursprünglichen und eigentlichen Sinn der Taufe, den Wesenskern dessen, was das Sakrament, dieses erste könnte man sagen, wichtigste, aber zumindest das grundlegende Sakrament überhaupt ist. Und wir haben uns einen Zweischritt vorgenommen, um nun zu dieser unserer Taufe zu kommen, indem wir nämlich noch einmal bei Jesus bleiben, aber tatsächlich an das Ende der Evangelienerzählung gehen. Viele erinnern sich, bevor wir die Folge zu den Piusbrüdern gemacht haben, wo die Piusbrüder sozusagen uns überrannt haben mit all dem, was zu sagen ist zu ihrem Verhältnis zum Vatikan. Da haben wir über Johannes den Täufer geredet und wie er Jesus tauft. Was erst eigenartig wirkte, weil es ja eine Taufe der Buße und der Umkehr sein sollte und war. Und dann kommt der Heiland der Welt, der natürlich gar keine Buße braucht. Also, wir haben versucht zu erklären und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Und nun kommt dieser getaufte Jesus zurück zu seinen Jüngern. Er hat gelitten, er ist gestorben, er hat das Reich des Todes erlebt. Er ist vom Totenreich zurückgekommen, ist glorreich auferstanden, hat eine Zeit mit seinen engen Freunden, ich denke auch Freundinnen, verbracht, ist vielen, vielen als Auferstandener erschienen und nun ist es soweit, dass er tatsächlich endgültig zurückkehrt zu seinem Vater im Himmel und dort an diesem Punkt wendet er sich noch einmal seinen Jüngern zu und sagt etwas zur Taufe. Was eigentlich, Frau Heeremann?
ich wollte gerade Ihr Konzept durcheinander bringen.
Oh, bitte, das ist immer das Beste. Los geht's.
Ich sag gleich, was Jesus gesagt hat, ja. Aber vorher will ich trotzdem die Frage beantworten, was Sie und mich treibt. Denn das ist zwar auch mit dem Satz beantwortet, auf den Sie jetzt hinaus wollen, aber es gibt ein wunderschönes Wort im 2. Korintherbrief dazu und ich glaube, das gilt für uns beide. Da heißt es im 2. Korintherbrief 5,14, die Liebe Christi drängt uns. Und dieses Drängen im Griechischen, das ist wirklich ganz stark. Das ist so wie drängt, beengt, zwingt uns. Ja? Also die Tatsache, dass wir selber die Liebe Christi erfahren haben, Liebe will verschenkt werden. Und wenn man selber mit Liebe, oder Liebe verströmt sich selber, ja? Und weil Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat und die in unseren Herzen wohnt, ist es diese Liebe, die uns drängt, jetzt unser Leben zu benutzen, dass diese Liebe auch andere erreichen kann. Also der Befehl Jesu allein, auf den wir jetzt kommen, glaube ich, würde nicht ausreichen, oder damit schließt sich auch der Bund, was hat die Taufe mit uns gemacht? Wenn Jesus was befiehlt, könnte uns das ja irgendwie ein bisschen egal sein, aber die Taufe hat was mit Ihnen und mir gemacht. Und das bewegt uns jetzt, über die Taufe sprechen zu wollen. Also was hat Jesus gesagt? Der letzte Satz im Matthäusevangelium, der vorletzte Satz. Darum geht zu all... vielleicht lohnt es sich auch, den Satz davor noch zu zitieren. Mir, Jesus, ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Wer sagt das? Der gerade den Tod überwunden hat. Den Tod und den, der die Herrschaft über den Tod hatte, nämlich den Satan. Also die beiden schlimmsten Mächte hat Jesus gerade besiegt. Jetzt ist ihm in seiner Menschheit vom Vater alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Das ist mit anderen Worten die Ankündigung, dass er der König des Universums ist und dass Gottes Reich jetzt eingeläutet wird. Und deshalb, weil Jesus alle Macht gegeben ist, sagt er zu seinen Jüngern, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt.
So ist es. Und das wäre meine erste Teilantwort gewesen auf ihr, das war ja gar kein Kaputtmachen des Konzepts, aber auf Ihren Hinweis, dass es natürlich nicht nur der Befehl ist, das versuche ich in den Taufhandlungen immer ganz deutlich zu machen, sondern es ist Befehl und Verheißung und ich finde immer, dass die Botschaft Jesu, dass das, was Jesus tut, zum Beispiel auch bei den Jüngerberufungen und so weiter, eigentlich den menschlichen Unterschied zwischen Befehl und Verheißung, zwischen Anspruch und Zuspruch eigentlich immer aufhebt. Also ich finde, wenn man ehrlich ist, ist ja Matthäus 28, das, was Sie uns gerade gelesen haben, eigentlich nicht etwas, wo Jesus sich letztendlich tatsächlich abhängig macht von menschlichem Handeln, sondern in der Voraussicht auf das menschliche Handeln, was er anbefiehlt, verheißt er zugleich sein Mitwirken, seine Nähe, seine Liebe. Und das bringt natürlich das, was sie aus dem Korinther uns gebracht haben, zur vollen Geltung. Jesus gibt uns auf, das zu tun. Und es ist eigentlich sofort klar, dass wir das nur in seinem Namen, in seinem Geist, mit seiner Kraft tun und damit wiederum seine Kraft, seinen Geist weitergeben und somit die gesamte Christenheit aus seiner Gnade, die er aber immer zugesprochen hat, lebt.
Genau, aber die Motivation ist nicht, weil sie wichtig sein wollen oder der berühmteste Pfarrer von Ostdeutschland oder die meisten Punkte, die meisten Teufel, sondern es ist wirklich die Liebe Gottes, die in ihnen wohnt und die... Ja. Und deswegen, ich finde das wichtig zu sagen, weil gerade in der heutigen Zeit, Postmoderne und so weiter, werden Christen so oft, viele Christen genieren sich, wenn man das Wort Mission gebraucht, ja, wie wenn das eine Überstülpen von kulturellen, also kulturelle Kolonisation oder solche Sachen, ja. Also das Wort Mission war lange Zeit, in den letzten Jahrzehnten, sehr in Verruf geraten, wie wenn es hier um einen Herrschaftsanspruch der Christen ginge und nichts anderes ist der Motor der Mission als die Liebe Gottes selber, die möchte, dass Jesus den Völkern verkündet wird, denn in niemand anders ist das Heil zu finden als in Jesus Christus. Und so das hat es mit Herrschaft und Kolonisation, also man muss sich nicht entschuldigen oder rechtfertigen, wenn man missioniert, weil es die Liebe Gottes selber ist, die uns drängt.
Und kann natürlich gleichzeitig anerkennen, dass mit im Namen von Mission natürlich auch Dinge falsch gelaufen sind. Ich glaube, das ist auch immer etwas, worüber man denkt, immer zu stolpern, dass nicht beides auch wahr und aufrichtig ausgesprochen werden kann. Und bis hin zu, das ist etwas, was wir als lutherische sächsische Landeskirche gerade auch nochmal ganz bewusst erleben, wie wir natürlich versuchen, diese Geschichte zu verstehen, mit großem Stolz, ja, also die nicht nur die Herrnhuter sozusagen die frankischen Missionare aus Halle, sondern eben relativ bald auch eben die aus Leipzig entsendeten sächsischen Lutheraner, da sind wir ja wahnsinnig stolz drauf. Es gibt im sächsischen, im Leipziger Missionshaus einen herrlichen Altar, wo Christus mit eben den Völkern geschnitzt dargestellt ist, die aus Leipzig aus missioniert wurden. Und das sind vor allem für uns drei Bereiche: Grönland, Papua-Neuguinea und ein afrikanisches Land, dessen, da will ich, oh Gott.
Namibia jetzt, vielleicht?
Ich glaube Tansania.
Ah ja.
Und auf der einen Seite unser großer Stolz, dass auch wir diese kleine Kirche so in die Welt gewirkt haben. Dann natürlich auch die Brechung da drin, wo wir uns fragen, ich glaube, in der Zeit, wo wir missioniert haben, ist tatsächlich nicht mehr dieses große Leid unter die Völker durch Missionare oder sozusagen auch im Namen der Kirche gebracht worden, wie ein paar Jahrhunderte zuvor, auch durch Evangelische. Versuchen irgendwie zu verstehen, was haben wir da gemacht, müssen wir da etwas aufarbeiten und so weiter. Und gleichzeitig kommen diese Völker zu uns. Es gibt da so Austauschprogramme und Begegnungen. Und versuchen uns immer wieder auch deutlich zu machen, bei allem, was natürlich irgendwie auch vielleicht eigenartig war und vielleicht von heute aus betrachtet anders hätte sein können. Was glaubt ihr denn, wie dankbar wir euch sind, dass ihr uns den lebendigen Glauben gebracht habt? Dass ihr uns erzählt habt vom Retter der Welt. Danke, dass ihr das getan habt. Und das ist irgendwie so eine ambivalente, aber wirklich schöne Geschichte oder Geschichten, durch die etwas von Gottes Wirken durch gebrochenes menschliches Handeln hindurch deutlich wird. Und das, finde ich, zeigt gerade Taufe, zeigt natürlich Mission so ganz besonders. Und das ist etwas, was den Versuch, die Taufe zu verstehen, schon über Jahrhunderte vielleicht zwei Jahrtausende hinweg prägt. Ich hatte überlegt, vielleicht kann ich das heute wagen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich finde die Beschreibung, die Martin Luther in seinem kleinen Katechismus zur Taufe gefunden hat, sehr eindrücklich. Soll ich da mal die ersten beiden Stücke vorlesen?
Ja, finde ich sehr spannend.
Also das ist das vierte Hauptstück im kleinen Katechismus, das Sakrament der heiligen Taufe. Zum ersten, Luther macht das ja immer so ganz pädagogisch, was ist die Taufe? Die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden. Welches ist denn dies Wort Gottes? Unser Herr Christus spricht bei Matthäus im letzten Kapitel, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zum Zweiten, was gibt oder nützt die Taufe? Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöst vom Tode und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißung Gottes lauten. Und jetzt kommt noch ein Zitat aus einem anderen Evangelium und vielleicht können wir damit jetzt mal hineingehen in die persönliche Bedeutung der Taufe. Luther fragt noch einmal, welches sind denn solche Worte und Verheißung Gottes? Unser Herr Christus spricht bei Markus im letzten Kapitel, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist, es geht dann weiter, aber vielleicht ist das erstmal eine Hilfe, um hineinzukommen. Was gibt oder nützt die Taufe? Sie wirkt Vergebung der Sünden und erlöst vom Tode und Teufel. Vielleicht bleiben wir erstmal damit, wovon die Taufe sozusagen rettet. Wie geht das? Was passiert dort in der Taufe, dass sie die Vergebung der Sünden wirkt und vom Tode und Teufel erlöst? Wenn sie mit dem einverstanden sind, aber ich glaube, das ist jetzt
ja, na klar,
oder? Ja, ja.
Das ist komplett unstrittig, das ja. Würde in jedem katholischen Katechismus aus der Zeit genauso stehen. Heute auch nur halt in anderen Vokabeln, aber der Kern ist genau das. Die Taufe bringt die Vergebung der Sünden, Erlösung von Tod und vom Teufel und wirkt das ewige Heil. Um das zu erklären, kommen wir natürlich eigentlich fast nicht drum herum, fast schon mit Römer 5 zu beginnen.
Ja, warum denn nicht?
Mit der Erbsünde. Nämlich, also in den schlichten Worten der Heiligen Schrift, Römer 5, 12, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. So, das darf man jetzt nicht so verstehen, wie wenn es heißen würde, dass die Sünde etwas ist, was ich nachahme. Also ich sehe meine Eltern lügen, also denke ich, okay, das ist okay, das kann ich auch machen. Sondern was Paulus hier sagt, ist viel tiefer. Dem ersten Elternpaar war es geschenkt, weil Gott ein Gott der Lebenden ist und den Tod nicht gemacht hat, unsterblich zu sein. Aber durch ihre Aufbegehren gegen das Gebot Gottes, also schlicht gesagt, indem sie, man gehört demjenigen, dem man gehorcht. Und durch den Ungehorsam dieses ersten Elternpaares haben sie sich eigentlich selber zu Gott machen wollen, weil sie selber bestimmen wollten, was gut und was böse ist. Und damit haben sie sich von Gott getrennt. Und damit konnten sie nicht mehr Leben weitergeben. Zwar natürliches Leben, so wie auch jedes Tier Leben weitergeben kann, also biologisches Leben, aber nicht ewiges Leben. Das heißt, wir sterben, wir sind sozusagen Totgeburten. Also wir werden zwar geboren und dann sind uns 80, 90, 100 Jahre, bald 120, weiß der Himmel, wie weit das noch weitergeht. Aber
hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht, genau. Das menschliche Leben ist begrenzt. Wenn das biologische Leben ein Ende nimmt, ist es nicht der Natur unserer Menschheit geschuldet, dass wir dann ewig leben. Das ist etwas, was nur Gott uns schenken kann.
Also eine kurze Unterbrechung, eine kurze Zusammenfassung. Es gab in der Schöpfung einen Moment, wo das Paradies tatsächlich auf Erden war, wo das Leben, was Gott selber war, auch den Menschen geschenkt war. Aber dadurch, dass sie nicht Gott sind, haben sie sich gegen Gott aufgelehnt und damit haben sie auch das Paradies beendet und damit ist das ewige Leben nicht mehr Teil unseres Lebens hier auf der Erde. Und damit ist mit dem Auflehnen, mit dem, was wir Sünde nennen, eben auch der Tod auf diese Erde gekommen.
Mhm. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Vielleicht muss man noch für die Gebildeteren unter uns ein bisschen nuanciert sagen, dass auch dem Leben von Adam und Eva ein Ende gesetzt wird. Also auch die waren, deren Leben war begrenzt. Aber, also zumindest legen das die Väter so aus, dass Gott sie zur Unsterblichkeit geschaffen hatte. Und das wird ja sichtbar an der Sache mit dem Baum, dass sie ihnen dieses eine Gebot gegeben ist: Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen, nur nicht vom Baum im Garten, in der Mitte des Gartens, denn sobald ihr davon esst, müsst ihr sterben. Also hätten sie diese Prüfung überstanden. An diesem Baum hat sich entschieden, ob sie Kinder Gottes sein wollen, dem sie vertrauen, den sie als ihren Vater annehmen und in dessen Hände sie ihr Leben bedingungslos vertrauensvoll legen, oder eben nicht. Und insofern ist eben, also das ist eine theologisch sehr umstrittene Frage, was wäre gewesen, sie hätten nicht vom Baum gegessen, ja, also wir wissen nicht, was wäre gewesen, wenn, wir können es nur spekulieren, aber es ist klar, dass Gott, dass sie fähig gewesen, also sie waren im Stand der Gnade, ihre Leidenschaften haben der Vernunft gehorcht, also sie haben nicht erlebt, was wir erleben, dass zum Beispiel unsere Wut stärker ist als unsere Vernunft oder Eifersucht uns beherrscht, obwohl wir das gar nicht wollen. Ja, das alles war vor dem Sündenfall vollkommen in Ordnung. Und ja, also Gott hat ganz klar gesagt, indem ihr von dem Baum esst, müsst ihr sterben. Und ab dem Moment können sie eben das, was man den übernatürlichen Gnadenstand nennt, nicht weitergeben, diese Unsterblichkeit. Und jetzt sehen wir die Folgen. Wir sehen es ja an unserer eigenen Sterblichkeit, aber wir sehen es auch an der Krankheit, die in die Welt gekommen ist. Also die ganze Natur ist zerstört, unsere menschliche Biologie ist fragil, von Krankheiten angefallen, die Natur erlebt sowas wie Erdbeben etc. Und der Krieg ist in die Welt gekommen, der Hass zwischen den Menschen etc. etc. nicht? Also das sind alles Folgen der Erbsünde, die Jesus kommt zu überwinden. Und das Spannende ist, das beginnt mit der Taufe, durch die uns jetzt diese ererbte Tod sozusagen weggenommen wird. Also uns wird...
Also es beginnt mit Jesus.
Mhm. Ja,
es beginnt klar. Sozusagen in dem Schicksal Jesu Christi. Und es beginnt in unserer Taufe, weil wir in der Taufe an Christus Anteil haben.
So ist es, genau. Ne? Ja. Durch die Taufe bekommen wir Zugang zu der Erlösung, die Jesus gewirkt hat.
Hier auf der Erde. Also nicht als abstrakte Botschaft, sondern als konkrete Geschichte auf dieser Welt. Also so wie Adam, ein konkreter Mensch, auf dieser Erde zu einem bestimmten Zeitpunkt war und damit das in die Welt gebracht hat oder mit ihm, an ihm das in die Welt kam, was die Welt eben seitdem schon immer, so wie sie eben ist, ausmacht, so kommt in Christus das Gegenteil auf die Welt. Historisch, konkret, sozusagen benennbar, anfassbar, erinnerbar, erzählbar. Ja. Das wollten Sie auch sagen. Ich wollte nur noch mal deutlich machen, es kommt eben, die Taufe ist dann nicht wie so eine Märchenerzählung, mit der man dann irgendwie jetzt was machen kann, sondern eben, es gibt nach Adam einen anderen, der das Gegenteil von Adam konkret in der Geschichte auf diese Welt bringt, und das ist Jesus Christus.
Und das können wir vielleicht direkt aus der Heiligen Schrift vorlesen, weil ich finde, das ist eine der schönsten Stellen im Römerbrief.
Ja.
Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise gelangt der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Habe ich schon vorgelesen. Das war Römer 5, 12. Jetzt geht's weiter.
Römer 5, 12, genau. Und jetzt?
Sünde war schon vor dem Gesetz in der Welt. Jetzt geht's hier um das mosaische Gesetz. Aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch die, welche nicht wie Adam durch Übertreten eines Gebotes gesündigt hatten. Also man könnte ja sagen, okay, Adam hat gesündigt, aber warum alle anderen, die von dem Gebot nichts wussten, seine Nachkommen sterben jetzt auch? Ja, es ist eben, weil Adam das Leben nicht mehr weitergeben kann. Doch anders, so, jetzt sagt er, Adam aber ist die Gestalt, die auf den Kommenden hinweist. Letztlich, muss man auch immer dazu sagen, verstehen wir, was Sünde ist, erst im Licht von Tod und Auferstehung Christi. Erst durch ihn haben wir völlig also Jesus gibt uns den Schlüssel zu verstehen, was da am Anfang der Menschheitsgeschichte geschehen ist und was Jesus selber überwunden und Neues gebracht hat.
Ja, das
Römer
ist eben
5,
etwas,
15.
Ja, sehr gut.
Anders als... Ja?
Nee, machen Sie erstmal weiter. Okay. Das ist so eine lutherisch, das ist so eine kleine Kontroverse. Aber wir bleiben mal kurz jetzt erstmal dabei, damit wir jetzt erstmal den Tathergang verstehen.
Genau. Wie reden wir an Jurist? Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen, nämlich Adam, die vielen dem Tod anheimgefallen, mit die vielen, das ist so ein alttestamentlicher Ausdruck, der hier meint, alle dem Tod anheimgefallen, die Menschheit, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Also so wie durch Adam der Tod in die Welt kam, kommt jetzt durch Jesus Christus das Leben in die Welt. 16. Anders als mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabe. Das Gericht führt wegen der Übertretung des einen, Adam, zur Verurteilung. Die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit zuteil wurde, leben und herrschen durch den einen Jesus Christus. Jetzt fasst er nochmal zusammen.
Jetzt kommt die Zusammenfassung.
Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen, er meint hier natürlich Jesus, so wird es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, deswegen redet man von Erbsünde, obwohl es keine persönliche Sünde ist, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht.
Also, durch Jesus ist unsere Beziehung mit Gott wiederhergestellt.
Ja.
Und wir haben, und jetzt kommen wir... Ich denke, das ist jetzt klar. Ich glaube, das haben wir auch oft genug schon besprochen. Ich glaube, dass das klar ist. Und jetzt
genau.
kommt
Aber jetzt ist ja die Frage, also Sie haben das vorhin schon anders formuliert, aber vielleicht nochmal, wir haben das vor ein paar Episoden früher mal besprochen. Was ist eigentlich ein Sakrament? Mhm. Jesus ist ja vor 2000 Jahren zum Vater gegangen und hat seinen Heiligen Geist gesandt. Wie kann es jetzt sein, dass wir, die wir heute leben, nicht benachteiligt sind im Vergleich zu den Jüngern, die mit ihm durch Galiläa spaziert sind? Daher haben wir die Sakramente. Durch die Sakramente haben wir Zugang zu dem Heil, das Jesus geschenkt hat und das Eintrittstor zu dem größten Heil, das er geschenkt hat, nämlich der Befreiung vom Tod und die Gotteskindschaft ist die Taufe.
Und das tut sie durch so eine spannende Verquickung, indem, jetzt bleibe ich in ihrer Fragestellung drin, das, was die Jünger erlebt haben, auch wir erleben dürfen, indem nämlich im Heiligen Geist, also in der Kraft, die Jesus getrieben hat, die Jesus hatte, die Jesus als Beistand uns gegeben hat mit dem Pfingstfest, wir ein Jesuswort sagen dürfen in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des Geistes Christi. Und das aber gleichzeitig verbunden mit etwas aus unserer Welt und unserer Zeit, nämlich einem irdischen Ding. Das ist das, wie wir Lutheraner das Sakrament verstehen, nämlich ein irdisches Ding, das Wasser, was auch Jesus gespürt, erlebt, mit dem Jesus selber getauft worden ist, und ein Gotteswort aus Jesu Mund, das wir in seiner Autorität aussprechen können und damit wir einen, also eben auch wieder konkreten, örtlichen, geschichtlichen Zusammenhang, eine Verbindung haben zu dem, was er hier konkret geschichtlich getan hat. Und damit lebt im Sakrament der Taufe Jesu, die Gerechtigkeit, die Jesus in die Welt gebracht hat, weiter mit jeder Taufe, die auf dieser Welt geschieht.
Mhm. Und jetzt ist vielleicht noch hilfreich, das Wort Gerechtigkeit, das können Sie sicher besser als ich, aber so ein bisschen zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Denn durch die Sünde sind wir nicht mehr im rechten Verhältnis zu Gott. Und Jesu Tod und Auferstehung schenkt jetzt das Fantastische, dass wir in vollkommenem Frieden, alles, was zwischen Gott und uns im Unreinen war, ist wieder im Reinen. Also das ist die Folge dessen, dass wir zu Söhnen und Töchtern Gottes werden.
Vielleicht ist da eine gute, ich finde das tatsächlich immer ein gutes Gleichnis, weil das wirklich deutlich macht, vielleicht worum es geht, das Gleichnis des Weinbergsbesitzers, der zu seinen Arbeitern gehen will oder von seinen Arbeitern etwas möchte und eben immer einen Knecht und noch einen Knecht schickt, um eben sozusagen von ihnen das zu holen, was eben jetzt seins ist. Und die Arbeiter schlagen alle diese Knechte, Mitarbeiter, Verwalter tot. Und am Ende hat der Weinbergsbesitzer nur noch seinen Sohn, aber auch den schickt er und gibt damit im Prinzip alles, was er hat, für die, die sich so widerborstig und ganz schlimm verhalten. Und damit ist sozusagen etwas, also damit hat er alles gegeben und diese Frage nach Gerechtigkeit ist eben letzten Endes in diesem Opfer, was Gott selber in seinem Sohn denen, die ungehorsam sind, darbringt oder bringt, erklärbar. Wir haben durch das, was seit Adam in dieser Welt geschieht, sind wir Gott gegenüber nicht mehr im Recht. Also wir schulden Gott ganz viel. Und das ist so viel, sowohl als Menschheit, als auch jeder Einzelne persönlich von uns, dass wir es niemals mit eigener Kraft und in der Lebenszeit, die uns geschenkt ist, sozusagen zurechtbiegen können, um mal irgendwie dieses Wort nochmal zu benutzen. Das heißt, der Einzige, der dafür sorgen kann, dass zwischen uns und ihm alles wieder zurechtgerückt ist, ist Gott selber, der Allmächtige. Und das tut er nicht einfach nur durch nochmal durch einen Propheten oder nochmal durch einen Richter, sondern das macht er letzten Endes selber, indem er sich in diese Verwirrung, in diese Ungerechtigkeit, in diese Boshaftigkeit dieser Welt hineinbegibt, um eben allen bis zum letzten Atemzug zu zeigen, wie eigentlich die Beziehung zwischen uns und Gott aussieht. Und das tut er, indem er seinen Sohn opfert. Also er muss dieses Opfer bringen, damit eben deutlich wird, was das Verhältnis zwischen uns und Gott ist. Das bedeutet nicht, und das ist jetzt der andauernde Dissens zwischen Frau Herremann und mir, dass es eine Möglichkeit sozusagen gibt, dass wir tatsächlich vollständig ins Recht gesetzt werden und eben für bestimmte Zeiten aufhören, aus dem Stand der Sünde herauszukommen. Frau Herremann sagt, es gibt Momente im Leben eines Christen, wo das durch Beichte, Buße, Sakramentenempfang und so weiter passieren kann. Wir Lutheraner sind da total streng und ganz pessimistisch und sagen so, nein, der Mensch ist immer, immer, immer Sünder, aber er ist eben immer, immer, immer gerechtfertigt durch Gott. Das ist dieses lutherische Bonmot vom Simul Justus et Peccator, also des Gerechtfertigten, der aber gleichzeitig Sünder ist. Aber das ist jetzt ein Detail. Also wir sind gerecht gesprochen vor Gott durch Gott selber. Nicht eigene Gerechtigkeit ist das, was uns zu Gott bringt, sondern die Gerechtigkeit, die Gott selber wiederhergestellt hat, durch das Schicksal, was er in Jesus Christus auf sich genommen hat.
Ja, und jetzt nehmen wir aber noch, also um das jetzt noch ein bisschen wieder auf die Taufe zu beziehen, oder was hat das jetzt mit der Taufe zu tun? Jesus, schlicht in den Worten des Römerbriefs, hat die Folge, also hat die Strafe der Sünde auf sich genommen, den Tod. Und damit nimmt er die Strafe von uns weg. Aber das Geheimnis ist, dass in gewisser Weise, wie werden wir jetzt, die Frage ist, wie werde ich jetzt selber von diesem Tod, dieser Strafe, die auf jedem Menschen, der in die Welt kommt, liegt diese Strafe, das ist eine juristische Strafe, der Erbsünde. Und wie wird die von mir persönlich weggenommen? Und da kommt die Taufe ins Spiel. Nämlich genauso, wie Paulus das dann so wunderschön im Römerbrief im nächsten Kapitel erklärt, wo es dann nämlich heißt,
Ich lese es jetzt in der Luther-Übersetzung vor, dass wir das ist Römer 6. Soll ich gleich anfangen oder mit Römer 6, 3
dann erst? Ich muss nur lachen. Wir armen Katholiken hängen an der Einheitsübersetzung, weil wir was Ökumenisches machen wollten und wirklich, sie ignorieren das.
Das ist wirklich das Gemeinste. Das ist mir wirklich immer noch schleierhaft. Ein kurzer Hinweis. Es gab mal ein gemeinsames Bibelübersetzungsprojekt von evangelischer Kirche und katholischer Kirche. Und als dieses gemeinsame, die sogenannte Einheitsübersetzung. Und als
diese mit ganz vielen Kompromissen.
Ja. Mit ganz vielen Kompromissen. Irre. Also es ist wirklich ein kleines Wunder, dass das überhaupt begonnen wurde und so weiter. Und als das Ganze vollendet war, ich glaube, man müsste es jetzt ein bisschen detaillierter erklären, ich weiß auch nicht genau die Gründe, jedenfalls gab es dann die Einheitsübersetzung, die ich auch wirklich sehr schön finde und die, glaube ich, auch wirklich theologisch tiefgründig und ich glaube, sehr, sehr gut ist. Und die katholische Kirche hat gesagt, so, wir halten uns an die Abmachung. Das ist jetzt die im deutschen Raum verwendete offizielle
Übersetzung. In jeder Messe, in jedem Gebet, in überall. Ja. Es gibt nur die Einheitsübersetzung.
Überall. Und die Lutheraner haben gesagt, wir machen es doch nicht.
Ja.
Und jetzt sitzen stehen wir seit 60 Katholiken mit der bis heute mit dieser Einheitsübersetzung da. Und wir Evangelischen haben uns einfach, wir müssen das recherchieren, woran das liegt. Oder wir machen mal eine eigene Folge dazu. Wir können dazu jetzt das nicht machen. Aber das liegt daran, dass wir eben bis heute eine Luther-Übersetzung haben. Und dort steht in der Übersetzung des Römerbriefs im 6. Kapitel, was wollen wir hierzu sagen? Und dann eben im 3. Vers, wisst ihr nicht, und das ist jetzt die Bedeutung der Taufe, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln.
Dieser Satz begründet eigentlich genau den Unterschied zwischen, was Sie glauben, Simul Justus und Peccator, und was Katholiken glauben, dass durch die Taufe wirklich ein neues Geschöpf geboren wurde. Mhm. Und es bleibt uns zwar die Neigung zur Sünde, aber es ist in uns schon der göttliche Sohn. Meister Eckhart spricht von der Gottesgeburt im Herzen des Menschen. Mhm. Wir sind tatsächlich schon als neue Menschen geboren, weil wir, das ist eben das Irre, die Taufe vereinigt uns auf zwar mystisch, aber reale Weise mit Tod und Auferstehung Christi. In meiner Taufe hat Jesus mich so mit sich vereint, dass er ist meinen Tod gestorben und für mich auferstanden. Diesen Tod, den die Sünde gebracht hat, hat er schon mit mir durchschritten und hat mich mitgenommen durch die Herrlichkeit des Vaters in seine Auferstehung hinein. So wie es dann weitergeht, heißt nicht? Vers 5.
Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein.
Wir wissen doch.
Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus.
Amen.
Amen. Also, das heißt, Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung. Das heißt, durch die Taufe, das erinnert nochmal ein Stück weit an Johannes den Täufer, durch die Taufe Durch das Untertauchen wird etwas abgewaschen von uns, beziehungsweise tatsächlich ertränkt. Luther sagt, ersäuft. Und zwar ersäuft, ertränkt wird der alte Adam, der alte Mensch, der stirbt dort unter Wasser. Und heraus kommt der neue Mensch, der in Jesus lebt und der von seiner Auferstehung lebt. Und damit verbindet die Taufe uns mit dem neuen Leben in Christus.
Genau, und damit wir das besser verstehen können, hat Gott uns durch das Alte Testament schon vorbereitet. Gott geht uns im Alten Testament durch Worte und Taten, Sinnbilder, sichtbare Zeichen, die uns verstehen lassen, was auf unsichtbare Weise in den Sakramenten geschieht. Und das stärkste, es gibt mehrere Vorausbilder der Taufe im Alten Testament. Das erste ist die Sintflut, zur Zeit vor der Arche Noah, also dieses Bild, dass die Sünde des Menschen so stark, so überbordend geworden ist, dass Gott die Erde reinigt durch Wasser von dieser Sünde.
Es gibt in den Osternächten tolle Wassermeditationen, die genau die Geschichte und die Rolle des Wassers, also auch wie Mose aus dem Wasser gezogen wurde, die Sintflut, die die Welt von dem Bösen, das Böse aus der Welt heraustreibt und so weiter. Also wer mal eine Meditation über die Bedeutung des Wassers in der Geschichte Gottes mit den Menschen hören will, dem sei jede Osternacht ans Herz gelegt.
Ja. Ja, und da ist eben das ich finde das faszinierend, das ist ein Text, der Jahrhunderte vor Christus geschrieben wurde und eigentlich beeinflusst von der altorientalischen Mythologie. Es ist auch jetzt ist ein mehr mythologischer Text, weil in den ersten 11 Kapiteln von Genesis, aber genau dieser Text bringt auf wunderbare Weise zum Ausdruck, was in der Taufe geschieht, dass nämlich die Sünde weggewaschen wird, alles, was tot ist, wird im Wasser ersäuft und was überlebt? Eine Arche mit einem Menschen, der Noach heißt. Und das ist kein Zufall. Genesis erklärt, sein Name wird Noach sein, weil die Bedeutung, er wird den Menschen Ruhe verschaffen von der Erde. Also er ist das Gegenstück zu Adam. So wie der Erdboden aufgrund von Adam verflucht wurde, wird dieser Fluch durch Noah aufgehoben. Und damit ist Noah das perfekte Vorausbild Christi, der ja genau diesen Fluch, den Adam über uns gebracht hat, durch seinen Tod am Kreuz aufhebt. Und durch das Wasser der Taufe geschieht an uns, was an der ganzen alten Schöpfung sinnbildlich zur Zeit Noah geschehen ist, aber in Noah und seiner Familie, die in dieser Arche sind, Sinnbild für die Kirche, stehen wir als neue Menschen auf. Noch das gleiche Bild, da ist die Neuschöpfung vielleicht noch stärker enthalten ist, als Israel aus Ägypten herausgeht, kommt das Wasser, das eigentlich alle, die Israeliten gehen in das Wasser und die Ägypter gehen auch in das Wasser. Also symbolisch stirbt hier etwas, auch bei den Israeliten, aber die sterben natürlich nicht, sondern das gleiche Wasser, das den Ägyptern den Tod bringt, gibt den Israeliten das Leben. Also kann man sagen, in unserer Taufe stirbt der Ägypter in mir und ich stehe auf als Kind Gottes, denn erst im Exodus wird Israel zum Sohn Gottes. Also es ist...
Und es ist spannend, diese immer wiederkehrenden Vorausschau... Oder ja, diese immer wiederkehrende, Wolfhard Pannberg hat immer von Prolepsen gesprochen, auf das Jesus- oder auf das Christusereignis.
Also die Zuhörer verstehen vielleicht nicht notwendig das Wort Prolepse, also Vorwegnahme.
Ja, also die Vorwegnahme, die Vorausschau, die also sozusagen so eine typologische.
Im
also
Kino heißt das Forward Flash.
Stimmt. Das ist vielleicht uns am nächsten. Also wie das Alte Testament. Voll ist mit Geschichten und Ereignissen, Erzählungen, die in ihrem Kern immer wieder in der Struktur wiedererkennbar etwas vorausnehmen von dem, was eben in Christus passiert. Beispielsweise, das kann man in der Osternacht so schön hören, sehen, spüren, wie eben das Wasser immer wieder eine Rolle spielt, um das Volk Gottes zu reinigen und zu retten und bis heute natürlich eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie der deutsche Katholizismus darauf noch rekurriert und das immer wieder in Gebrauch nimmt. Aber das tolle Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, nimmt natürlich Bezug auf die Arche Noah und verbindet eben das mit dem Bild von der Kirche bis heute, dass die Kirche das Schiff ist, das uns durch den Sturm der Zeit trägt. Ich glaube, Christus ist das Segel, der Heilige Geist, der Wind oder so. Also,
ja,
tolle.
Ja, ich hatte das schon mal, also ich zumindest kenne das Lied so gut wie gar nicht.
Sich Gemeinde. Das ist so, glaube ich, so Sakropop, denke ich, aus den frühen 70ern.
Achso,
ich recherchiere das nochmal nach. Ganz toll. Und also das, das vielleicht eine kleine Hausaufgabe für jeden. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das sind so Kirchenschlager gewesen. Irgendwie eine Zeit lang, also ganz modern, dann super verpönt. Aber irgendwie etwas, was doch Identität gestiftet hat und bis heute irgendwie Identität stiftet. Wer Lust hat und mal 20 Minuten Zeit hat, der kann sich von Harald Schmidt aus den frühen Nullerjahren, würde ich sagen, das gab es lange Zeit bei YouTube. Ich glaube, das gibt es auch jetzt noch bei YouTube und damit vielleicht ein kleiner Ausblick und wir gehen zum Ende. Es gibt eine Harald-Schmidt-Folge, wo Harald Schmidt mit seinem Team ein Fronleichnamsfest nachgespielt hat. Also nicht die Prozession selber, sondern alles das, was sich nach Fronleichnam im Pfarrheim anschließt. Also das gemeinsame Singen, das Kuchenbuffet, das Kinderschminken, das Sackhüpfen und so weiter. Und das macht er so detailgenau als alter C-Kirchenmusiker und bis heute sehr frommer Katholik, dass sich das sehr lohnt. Und da kommt eben unter anderem ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, vor. Das ganze Studio bekommt so Regenponchos ausgeteilt, weil man dann so tut, als würde es regnen, weil an Fronleichnam regnet es wohl immer. Also es ist ganz toll. Wer will, Harald Schmidt, das Gemeindefest, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Eine tolle Folge, wo eben auch dieses schöne Lied kommt, was uns die Taufe vor Augen führt. Und damit haben wir einen ersten Aufschlag gemacht zur Taufe und zu dem, was sie für uns bedeutet. Wir haben viel aus der Bibel gelesen, wir haben Einheitsübersetzung gehabt, wir haben Luther-Übersetzung gehabt, wir haben Luther-Katechismus gehabt. Das war pickepacke voll heute. Frau Heeremann, danke, dass Sie sich in der Heiligen Stadt noch einmal Zeit dafür genommen haben.
Ja, klar, gerne.
Dann wünsche ich Ihnen jetzt von Herzen gute letzte Tage, einen behüteten Flug nach Deutschland.
Und Ihnen einen wunderbaren Urlaub.
Vielen Dank. Und wir hören uns.
Sie hören den Neid in meiner Stimme.
ja, er ist berechtigt. selber schuld. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns jetzt bestimmt 4 Wochen nicht. Das dürfte aber an dem Rhythmus unserer Folgen, wie ihr die Hörer sie bei Spotify und so weiter habt, eigentlich nichts ändern. Wir haben eigentlich genug vorproduziert. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für alles Feedback. Bleibt behütet und gesegnet. Bleibt im Gespräch und auf bald. Thank you.